Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel zu besprechen. Und wir lesen heute Lukas 2, Vers 50. Da hat das Herr Jesus seiner Mutter gesagt: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Und nun kommt der Text für heute. Und sie verstanden das Wort nicht, das er mit ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Bedeutungsvolle Berichte stehen in der Bibel. Einer der merkwürdigsten, nicht für mich immer, der Bericht über die eherne Schlange. Ich fürchte, dass ich diese Geschichte schon unzählige Male zitiert habe. Aber sie ist so wichtig, dass ich sie noch mal kurz hier erzählen darf. Israel war auf dem Zuge aus der Knechtschaft in Ägyptenland nach Kanaan. Auf dem Weg durch die Wüste erzürnen sie den lebendigen Gott. Und nun kommt sein Gericht über sie. Es gibt Gerichte Gottes, hier in dieser Zeit schon. Und das größte Gericht ist das, wenn man es nicht merkt. So viel zu der Überschwemmung. Gottes Gericht kam über sie in Form von schrecklichen, fürchterlichen, feurigen Schlangen. Wer davon gebissen war, der starb. Panik im Lager und der Schrei der Moses, dieser Mittler zu Gott für die Sünder. Was uns der Sohn Gottes ist, der zu Rechten Gottes ist uns vertritt, das ist Moses, der Mittler. Und da befiehlt ihm der Herr, er soll ein Abbild dieses Fluches gießen, eine eherne Schlange, und sie im Lager, in der Mitte des Lagers aufhängen an einem Pfahl. Und dann muss er durchs Lager ausrufen lassen, wer diesen tödlichen Biss empfangen hat, der soll auf diese eherne Schlange sehen und er wird heil. Was mich so wundert der Geschichte immer wieder, ist dies: nur hinsehen auf diese Schlange. Nur hinsehen, weiter nicht. Und nun ist es so, dass diese eherne Schlange, die da aufgerichtet ist, ein Vorbild ist auf den Herrn Jesus. Meine Freunde werfen mir oft vor, dass ich reichlich viel aus dem Alten Testament rauslese, aber das hat er nun selber gesagt. Er hat gesagt, dieser Herr, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss ich erhöht werden an einem Pfahl am Kreuz, auf dass alle, die an mich glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im Zusammenhang, das hat Jesus gesagt in dem Nachtgespräch mit dem Nikodemus, in diesem Zusammenhang ist ganz klar, dass Jesus sagt, das sollen wir tun. Aufschauen auf sein Kreuz. Wer fühlt, dass er von der alten Schlange, von der Finsternis verwundet ist, soll aufschauen auf das Kreuz Jesu. Und das sagt die ganze Bibel überall. Psalm 34 heißt, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Nur hinsehen, nur hinsehen. Es ist unerhört. Wenn ich so denke, was die Menschen in ihrem religiösen Eifer alles erfunden haben, an religiösen Übungen, Pilgerfahrten und Quälereien. Nur hinsehen, sagt die Bibel, auf Jesus. Hinsehen. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zu Schande. Oder wir haben es eben gehört. Lasst uns aufsehen auf Jesus, der das Kreuz trug. Und sehen Sie, das wollen wir jetzt heute Morgen im Gottesdienst auch machen. auf Jesus, den Gekreuzigten, sehen. Eigentlich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was ein Gottesdienst sonst bedeuten sollte, als dass ich ihren Blick auf Jesus, den Gekreuzigten, richte. Sie können mir einwenden, ja, Pastor Busch, du redest die ganze Zeit von Jesus, dem Gekreuzigten, aber der Text, den du vorgelesen hast, der handelt von einem zwölfjährigen Knaben Jesus. Meine Freunde, ich möchte Ihnen gern zeigen, dass der Herr Jesus als Zwölfjähriger schon auf dem Weg zum Kreuz ist. Davon spricht unser Text. Jesus auf dem Kreuzesweg. Ich darf noch mal lesen. Und sie verstanden das Wort nicht, dass er mit ihnen redete. Und er ging mit seinen Eltern hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Jesus auf dem Kreuzesweg. Ich brauche jetzt nur die drei Sätze des Textes zu unterstreichen, nacheinander. Erstens, und sie verstanden das Wort nicht. Das gehört zum Kreuzesweg des Sohnes Gottes, dass man ihn nicht erkennt und versteht. Aber ich muss, glaube ich, für die, die so einmalig hier sind, sind immer auch so ein bisschen, wie sagt man da, Laufpublikum in so einem Gottesdienst, eben kurz in Zusammenhang der Geschichte doch nochmal erklären, dass sie besser mitkommen. Es wird erzählt, wie Jesus als zwölfjähriger Knabe mit seinen Eltern von Nazareth nach Jerusalem pilgert, um am Passafest teilzunehmen. Bei dem Riesentrubel von tausenden Pilgern geht er, als das Fest zu Ende ist, den Eltern verloren. Sie suchen ihn 3 Tage, voll Angst und Schmerzen, und finden ihn schließlich im Tempel. Maria stürzt auf ihn her mit Vorwürfen. Warum hast du uns das getan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und der Knabe antwortet, mein Vater? Nein, der hat mich nicht gesehen. Hier ist sein Haus und hier bin ich zu Hause. Ich bin bei meinem Vater. Und sie verstanden das Wort nicht. Ich sage jetzt nochmal, das gehört zum Kreuzesweg unseres Heilandes, dass der Mensch nichts versteht. Das gilt für alles bei Jesus. Was er ist und was er sagt und was er tut, das versteht der Mensch nicht. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts. Unser unerleuchter, ungeistlicher Sinn kapiert nichts von der Offenbarung Gottes in Jesus. Das gilt namentlich von seinem Kreuz. Die Bibel sagt, sein Kreuz ist ein Ärgernis und eine Torheit. Religion ohne das Kreuz lassen wir uns gern gefahren, aber das Kreuz ist Ärgernis und Torheit. Die Bibel sagt so, meine Freunde, wir sind Kinder Adams, der als Erster ohne Gott und gegen Gott fertig werden wollte. Und er hat uns seinen Sinn vererbt. Wir sind von Natur verkauft unter die Sünde. Die Bibel spricht gar nicht großartig von Menschen. Sophokles sagt, es gibt nichts Gewaltigeres als den Menschen. Die Bibel sagt, verkauft die Sünde. Und weil das so ist, sind wir von Natur, blind und taub, die Bibel sagt, in einem Schlafzustand, ja, sie sagt sogar, wir sind tot für Gott. Das sind wir so lange, bis der Geist Gottes uns erleuchtet. Das ist das große Wunder in einem Menschenleben. Damit fängt die Wiedergeburt an, dass der Geist Gottes uns erleuchtet. Ich möchte Ihnen das ein bisschen deutlicher ausführen. Ich möchte Ihnen zeigen an Augen, Ohren und Geschmack. Sehen Sie, das Evangelium ist eine Melodie. Eine herrliche Melodie. Ein Lied. Ach nein, eine Symphonie, in der es tönt und klingt von Gottes Kindschaft und Erbarmung und neuem Leben und Hoffnung. Aber nicht wahr, ein tauber Mensch, der kann die schönste Symphonie nicht vernehmen. Und nun sagt die Bibel, von Natur sind wir taub. Da kann Engel vom Himmel Evangelium verkündigen. Das schalten wir ab. Geht nicht in uns ein. Wir sind taub. Bis der Heilige Geist, Gott gebe, dass in unserem Leben geschieht, uns unsere inwendigen Ohren auftut. Dann hören wir dieses herrliche Lied, diese wundervolle Melodie von Erlösung und Gotteskindschaft und lebendiger Hoffnung. Ja, dann singen wir dieses Lied mit. Gott schenke uns die geöffneten inwendigen Ohren. Und jetzt muss ich von den Augen reden. Sehen Sie, es gibt für ein unruhig gewordenes Gewissen kein herrlicheres Bild als das Bild des gekreuzigten Sohnes Gottes. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das ist für ein erwecktes Gewissen das Schönste, was man sehen kann. So dass ein Liederdichter singt, alle Tage wird dies Bild schöner meinem Blick enthüllt. Aber meine Freunde, ein blinder Mensch kann mit dem schönsten Bild nichts anfangen. Da können Sie einen Picasso von 400.000 Mark wert vor seine Nase halten, sagt ihm nichts. So sind wir von Natur blind. Wir kennen nichts. Bis der Geist Gottes uns die inwendigen Augen auftut. Er will es schon lang. Es sind eine Reihe Leute hier, die sperren sich dagegen. Nur das nicht. Das gäbe die ganz große Veränderung meines Lebens. Die will ich nicht. Bisschen Christentum so draufgekletscht. Wie Schlagsahne auf dem Kuchen. Da hat man nichts gegen, nicht? Aber um Gottes Willen nicht erleuchtet werden. Also sperren wir uns zu. Wenn der Geist Gottes uns aber erleuchtet, meine Freunde, dann gehen uns die inwendigen Augen auf. Und wir sehen den König in der Dornenkrone in seiner wunderschönen Schöne. Und da rede ich mal vom Geschmack. Sehen Sie, es gibt einen Liederdichter, der hat das Evangelium verglichen mit einem starken Freudenwein. Und die Bibel hat auch dies Gleichnis. Sie sagt von Menschen, die dem Herrn gehören, sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses. Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses. Aber wenn ein Mensch keine Geschmacksnerven hat, meine Freunde, dann schmeckt er nichts. Nicht wahr? Dann schmeckt er nichts. Und so kommt dem unerleuchten natürlichen Menschen das Evangelium geschmacklos vor. Das Wort geschmacklos hat eine doppelte Bedeutung, nicht? Sie können es in beiden Bedeutungen nehmen. Der unerleuchtete natürliche Mensch sagt, das Evangelium ist geschmacklos. Bis der Geist Gottes uns die Augen öffnet, bis er uns einen neuen Sinn gibt, dann begreifen wir Freudenwein. Er schenkt mir voll ein. Du erquickest meine Seele. Dann beten wir mit dein Freudenwein, erquicke mich. Sie verstanden das Wort nicht, als sie im Text. Ihre Augen waren gehalten. Sie sahen einen Knaben und nicht wie Johannes seine Herrlichkeit. Ihre Ohren waren gehalten. Sie verstanden sein Wort nicht. Sie verstanden es nicht. Maria, ein natürlicher, unerleuchter Mensch. Immerhin hat sie so viel begriffen, dass die Worte dieses Knaben nicht ein dummes Jungsgeschwätz ist, das gibt es auch. Sonst hätte es nicht, ständ nicht hier, sie behielt diese Worte in ihrem Herzen. Aber sie weiß noch nichts von der Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Meine Freunde, Gott gebe, dass ihr Leben nicht vorübergeht und dass ihnen die Augen geöffnet werden für diesen Heiland, unsere einzige Chance. Es gibt ein stolzes, wundervolles Wort im ersten Johannesbrief und ich wünschte uns allen, dass wir es nachsprechen könnten. Das heißt so, wir wissen aber, dass Gottes Sohn gekommen ist, Und hat uns einen Sinn gegeben, wissen Sie? Und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. So sprechen die Leute, die erleuchtet worden sind. Dass wir erkennen den Wahrhaftigen. Dieser, und er zeigte auf Jesus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Meine Freunde, wenn ich so rede, dann werfen mir Leute manchmal vor, das ist aber hochmütig gesprochen. Da möchte ich mal eben drauf sagen, Christen sind in sich selber sehr klein, Jesus Jünger, weil sie wissen, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Aber was Christus mir gegeben, das ist der liebe Wert, und das wissen sie zu rühmen. Und darum reden sie hoch daher, wir wissen, nicht vermuten und denken und diskutieren darüber, sondern wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. Gott schenke ihnen, dass sie das sagen können. Dass sie aus aller nebulosen Religiosität und Christlichkeit dahin kommen. Wir wissen einen Sinn, der durch erleuchtet ist, dass wir erkennen können. Aber nun zum Zweiten. Das zweite Wort, das ich unterstreichen möchte in unserem Text, um Ihnen zu zeigen, dass Jesus hier auf dem Kreuzweg ist. Jesus ist auf dem Kreuzesweg. Das zweite Wort, das ich unterstreichen möchte, und er kam nach Nazareth. Und er kam nach Nazareth. Das war ein Herabsteigen. Eben hat er noch so majestätisch geredet im Tempel. Dies ist meines Vaters Haus. Hier bin ich zu Hause. Das gehört mir, wie die Güter des Vaters dem Sohn gehören. Ich gehöre auf die Seite Gottes euch allen gegenüber. Hat er so majestätisch geredet. Und nun geht er nach Nazareth. Ach, Nazareth. Nazareth lag in Galiläa. Galiläa, das war so im Norden, wissen Sie, umschlossen vom heidnischen Gebiet. Und das sickerte das Heidentum so ein. Das sickerte ein mit all seinen schrecklichen Dingen. Und da war Galiläa von den Bürgern Jerusalems sehr verachtet. So verachtet, dass sogar der Prophet Jesaja verächtlich sagt, das heidnische Galiläa. Und es gehört doch zu Israel. Ne? Und dieses Wort vom heidnischen Galiläa hat der Matthäus aufgenommen. Lesen wir im vierten Kapitel Matthäus, das heidnische Galiläa. Aber als Verheißung sieht ein leuchtenden Stern, nicht? Da kommt dieser Stern. Aber Galiläa war ein verachtetes Land. Und in dem verachteten Galiläa war Nazareth ein verachtetes Drecknest. Es ging in Israel das Sprichwort um, was kann von Nazareth Gutes kommen? Was kann von Nazareth Gutes kommen? Das war ein Absteigen von dem, der vom Tempel sagte, meines Vaters Haus, und er kam hinab in Nazareth. Meine Freunde, das war nun eine Etappe auf seinem Weg herab. Dieses Herabsteigen beginnt, als er in der ewigen Welt ist. Ich möchte sagen, für mich ist die Bibel maßgebend. Und sie redet vom Anfang Jesu so, er war im Anfang bei Gott. Ein Jesus, den wir zurechtschneidern und zurechtdenken und zurechtzimmern, den brauche ich nicht mehr. Ich rede von dem, den die Bibel bezeugt, war im Anfang bei Gott. Was ist seine Menschwerdung für ein Herabsteigen? Die Bibel sagt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward an Gebärden wie ein anderer Mensch erfunden. Er kommt nach Nazareth. Sein ganzes Leben ist nun ein Herabsteigen. Wie ist er herabgestiegen, als er sich zu den Zöllnern und Sündern tut? Zum Gesocks, dass die Pharisäer murren, dieser nimmt die Zöllner an und isst mit ihnen. Ja, er steigt noch weiter herab, er tut Sklavendienste an den Handwerkern, seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße, weil kein anderer Sklave da ist. Diese ganze Herabsteigelaufbahn endigt damit, dass er zwischen zwei Verbrechern hingerichtet wird. Wir sehen den Weg hinab nach Nazareth, ist ein Stück dieses Kreuzeswegs. Und nun muss ich an dieser Stelle etwas Merkwürdiges Ihnen erzählen. Sehen Sie, als ich in der Vorbereitung zu meiner Predigt so weit gekommen war, da habe ich im Geist diese Gemeinde vorgestellt und habe gesagt, jetzt werden so und so viele abschalten und sagen, Mensch, was bedeutet uns heute im Zeitalter der Welt Umrundung und Riesenunglück und Katastrophen, was bedeutet da, dass Jesus herabgestiegen ist? Ich fürchte, dass so und so viele abschalten bei so einer dogmatischen Darlegung. Und dann wurde ich so unruhig. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn man an Leuten vorbeipredigt, nicht? Dass ich also rauslief, um nochmal zu überlegen, ob ich Ihnen das deutlicher sagen könnte. Und dann geschah, ich verschiebe es ein klein bisschen, dass Sie gar nicht merken, was es geht, damit ich nicht indiskret bin. Aber dann geschah es, dass genau in diesem Augenblick ein junges Menschkind mir in den Weg geführt wurde, das völlig verzweifelt war, weil es in abscheuliche Sünde verstrickt ist, entsetzt über sich selber und keinen Ausweg sieht, weil es den Abscheu Gottes gegen die Sünde im Gewissen auf einmal fühlte und diesem Abscheu Recht gab. Einmal war deutlich, Gott ist ja weg und wirft mich fort. Das war eine sehr tiefe Verzweiflung. Und im Augenblick war mir klar, solchen Menschen muss ich predigen. Satten Brot hinzustellen hat keinen Sinn, aber Hungrigen. Solchen Menschen, und gebe Gott, dass solche hier sind, muss ich predigen. Solche Leute werden es begreifen, was es bedeutet. Wir haben einen göttlichen Helfer, der aus der ewigen Welt kam und hinuntersteigt in die letzte Tiefe zu den Sündern. Wir haben einen göttlichen Helfer, der sich mit uns Sündern solidarisch erklärt und Schuld auf sich nimmt. Und deren Durchbrecher ist, so heißt in der Bibel, und vor uns herauffährt ein anderes Leben. Sehen Sie, wir haben vor kurzem diesen schrecklichen Bergwerk umliegenden Völklingen erlebt. Und da haben Sie ja wohl die Berichte gelesen. Und da hat es mich wieder so erschüttert. Es genügte nicht, dass die Retter einen Strick darunter ließen, etwa einen Schacht, und die Leute dann, oder einen Korb, und Leute raufholten. Das genügte nicht. Sie mussten selber hinabsteigen in die brennende Tiefe, wenn sie retten wollten. Und der Sohn Gottes ist aus der ewigen Welt hinabgestiegen, bis in Tod am Kreuz, in die brennende Tiefe der Sünderwelt, wo die Flammen der Hölle im Gewissen oft schon brennt. Wie viele sitzen hier, die sie niederhalten und spüren doch die Flammen der Hölle schon in ihrem Gewissen, weil alles voll Schuld ist. In solche Tiefen muss der Sohn Gottes hinuntersteigen, wenn er retten wollte. Und ich kann Sie nur bitten, überlassen Sie sich jetzt diesem Retter. Rufen Sie ihn an, klammern Sie an ihn. Geben Sie mir Leben, legen Sie ihm alles hin, was an ihm ist, machen Sie ihm nichts mehr vor, werfen Sie ihm zu Füßen und klammern Sie sein Kreuz, aber machen Sie ernst mit Jesus. Ich möchte noch ein drittes Wort sagen, Jesus auf dem Kreuzesweg. Sie verstanden sein Wort nicht, er kam hinab nach Nazareth. Und das dritte, was ich Ihnen zeigen möchte, das dritte Wort, und das streiche ich. Und er war ihnen untertan. Das ist das dritte Wort, was ich hier sagen möchte. Josef, Maria, Jesus, er war ihnen untertan. Ich weiß nicht, wie weit ihr mir zuhört, meine Freunde, aber ich könnte mir denken, dass ihr bei diesem Wort, ich meine jetzt diese Jungs, ein leichtes Unbehagen habt und denkt, das riecht verzweifelt nach Musterknabe. Er war ihnen untertan, nicht? Ich habe bei diesem Satz als Junge immer ein Unbehagen empfunden. Vielleicht, weil ich einen Abstand fühlte, den ich von diesem Jesus hatte. Ich bitte, schiebt das mal weg und hört mal hin, was hier steht. Hier steht was ganz Großes. Dieser 12-jährige Knabe ist entschlossen, den Willen Gottes zu tun. Es gibt ein Gebot Gottes, das heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dieser Junge ist entschlossen, dies Gebot Gottes zu tun. Das ist Gottes Beitrag zu der Generationenfrage. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und Jesus ist ihnen untertan, trotzdem sie nichts verstehen und nichts begriffen haben. Er ist untertan. Warum? So steht's im Gebot Gottes. Er ist gehorsam. Und dies ist nun sehr, sehr wichtig für uns, nicht nur als Vorbild, meine Freunde, sondern in viel tieferem Sinne. Das ist wichtig für unsere Seligkeit und hoffentlich kann ich das jetzt noch in der Kürze deutlich machen. Sehen Sie, dieser Knabe fängt an, den Willen Gottes zu tun. Wir sind Gott nicht gehorsam. Wir nicht. Dann mal fragen, hat dieses Gebot Gottes, du sollst Vater und Mutter ehren, immer gehalten? Habt ihr das immer gehalten? Haben wir das immer gehalten? Und wie steht es mit den anderen Geboten? Haben Sie die Gebote Gottes gehalten, den Feiertag heiligen und den Namen Gottes nicht unnützlich führen und nie lügen, kein falsches Zeugnis? Und das reine Herz? Meine Freunde, es steht so mit uns. Auch wenn wir den besten Willen haben, bleiben wir Gott jeden Tag einen Rest schuldig. Jeden Tag. Und die Reste häufen sich. Und wir haben ja gar nicht den besten Willen. Wir haben einen bösen Willen. Und am besten Willen hätten, blieben wir Gott noch jeden Tag einen riesigen Rest schuldig. Das läuft auf, dass wir Gott jeden Tag einen Rest schuldig bleiben. Einen Rest schuldig, 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 ruft unser Gewissen. Lasst uns endlich mal rufen. Schuldig wird's heißen über uns an jenem Tage, wenn die Bücher aufgetan werden, unser Leben ins Licht gestellt wird. Da wird's heißen, schuldig. Gott gebe, dass Sie es endlich begreifen, Ihre Situation, schuldig. Schauen Sie um, ob irgendwo ein Helfer ist. Es ist keiner da. Heißt über alle schuldig, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhms, den wir über Gott haben sollten. Sagen Sie, das ist nicht so schlimm, sehr schlimm. Wir werden individuell gerichtet, ganz persönlich. Das schuldig geht jedem Einzelnen. Kein anderer, doch der eine, Jesus. Als Zwölfjähriger sehen wir ihn schon gehorsam. Dies Gebot Gottes. Und nun müsst ihr mal das Neue Testament daraufhin durchsehen. Was von Jesus erzählt wird, wie sein ganzes Leben gehorsam ist gegen den Vater. In der Versuchungsstunde, wo ihm die herrlichsten Angebote gemacht werden, nein, das Gebot Gottes. In Gethsemane, am Kreuz, wo man hassen möchte in den Qual, liebt eure Feinde, er betet für sie. Bis zum letzten Atemzug ist Jesus gehorsam. So, dass er selber seine Feinde fragen konnte, wer kann mich einer Sünde zeigen? Und keiner kann ihm was sagen. Wer könnte so auftreten unter seinen Bekannten, wer kann mich einer Sünde zeigen? Jesus kann es, unter seinen Feinden. Und sie bleiben stumm. Und sehen Sie, darum ist Jesus würdig, ich bin an sowas wichtig, bitte hören Sie mir noch zu, darum ist Jesus würdig und geschickt, er, der Sündlose, das Versöhnungsopfer zu werden, das Sünder mit dem heiligen Gott versöhnt. Sehen Sie, im Alten Testament steht in den Opfervorschriften von den Versöhnungsopfern. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, das ohne Fehl ist. Und nun zeige ich auf das Kreuz Jesu. Sehen Sie ihn an, wie dort hängt der Dornenkrone angenagelt. Ihr sollt ein solches Lamm nehmen, das ohne Fehl ist. Siehe, da ist Gottes Lamm, das fehllose Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wo könnten wir Heil finden als unter diesem Kreuz? Lassen wir uns beten. Herr Jesus, ich danke dir mit allen, die dich kennen und lieben, dass du mit einem Opfer vollendet hast, die geheiligt werden. Ich danke dir, dass dein Weg von Anfang an ein Weg zum Kreuz, zu deinem schrecklichen Kreuz, und zu meinem Heil war. Öffne uns die Augen dafür. Amen.